ist erst einige Wochen her, dass Folgendes in England passiert. Eine Frau findet auf dem Gehweg ein Igeljunges. Und sie wundert sich schon, Mensch, das ist ja noch relativ früh im Jahr. Das Kleine wird wohl kaum eine Chance haben zu überleben. Und sie holt schnell von zu Hause eine Kiste und schiebt das Igeljunge vorsichtig hinein. Zu Hause angekommen, stellt sie Milch und Katzenfutter in die Kiste und freut sich, dass sie alles da hat, um das Kleine zu versorgen. Am nächsten Morgen aber schaut sie in die Kiste und sieht, die Milch und das Katzenfutter sind nicht angerührt. Ist das Igeljunge etwa krank? Sie nimmt die Kiste und geht damit zur Tierärztin. Dort sitzt sie im Wartezimmer und wartet darauf, dass die Tierärztin rauskommt, und endlich kommt sie und sagt zu ihr: Sie haben alles richtig gemacht, gute Frau, aber es tut mir leid. Das kann ich nicht behandeln. Das ist kein Igeljunges. Das ist eine abgerissene Bommel von einer Mütze. Alles richtig gemacht, aber von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Paulus findet, die Athener haben auch alles richtig gemacht. Ihre großartigen philosophischen Ideen und ihre Göttertempel sind Ausdruck einer Suche. Der Suche nach Leben und der Suche nach Sinn. Doch stimmen die Voraussetzungen nicht. Wer eine Bommel füttert, wird auch morgen nur eine Bommel haben. Und wer Menschliches anhimmelt, der wird auch morgen nur ganz Irdisches in Händen halten. Paulus in Athen ist eigentlich nur auf Durchreise. Er wartet auf seine Mitstreiter Silas und Timotheus und will dann mit ihnen weiter nach Korinth. Und so vertreibt sich Paulus die Zeit als Tourist. Er macht einen Stadtrundgang. Und dabei entdeckt er unzählige Tempel und Altäre und Götterfiguren. Danach besucht er auch die jüdische Synagoge und er lässt sich auf dem Marktplatz auf angeregte Diskussionen ein mit den Einheimischen. Die Agora in Athen ist sowas wie der Hyde Park in London. Da kannst du einfach auf eine Kiste steigen und eine Rede halten und die Menschen diskutieren dann mit dir angeregt darüber. Das Evangelium muss auch heute wieder dahin, wo die Leute sind. Auf dem neuen Markt in Rostock würde wohl kaum einer mit dir über Philosophie und Glauben diskutieren. Aber an den Stammtischen, in den Chatrooms, an den Gartengrills schon. Die Zuhörer von Paulus verstehen nicht wirklich auf Anhieb, um was es da geht. Sie haben aber die Namen Jesus und Anastasis aufgeschnappt. Will ihnen da einer etwa zwei neue Götter verkaufen? Jesus und seine Partnerin Anastasis, zu Deutsch Auferstehung? Da es über solche Götterpärchen oft schöne erotische Geschichtchen gab, wäre das schon interessant. So ein bisschen wie Bachelor und Dschungelcamp für religiös Interessierte. Aber vorher müssen wir das prüfen lassen, ob so eine neue Mode nicht zu viel Unruhe bringt. Und so führen sie den Paulus auf den Areopag. Das ist der Ort, wo der Kulturausschuss der Stadt tagte, die Kulturdezernenten ihren Sitz hatten. Und hier hält Paulus seine nur zweiminütige Rede, bevor die dann abgebrochen wird. Er beginnt mit einem Lob an die Athener. Ihr seid sehr religiöse Menschen, ihr habt viele Altäre und Tempel. Und ihr habt sogar einen Altar dem unbekannten Gott geweiht. Tatsächlich hat man solche Altäre gefunden, wo drauf stand: den Göttern Asiens, Europas und Afrikas, den unbekannten Göttern und den verreisten Göttern. Da schien also auch so eine Sorge oder Angst vorgeherrscht zu haben, wir wollen ja niemanden verärgern, der uns dann eventuell seinen Segen versagt. So wie die 13. Fee bei Dornröschen, die dummerweise nicht zum Fest geladen war. Was dann folgte im Märchen, ist ja hinlänglich bekannt. Aus Angst, wir dürfen ja keinen vergessen, bauten die Athener also einen Altar für einen ihnen noch unbekannten Gott. Wenn es da doch noch einen Gott geben sollte, an den wir nicht gedacht haben, Auch dem wollen wir irgendwie gerecht werden und auch seinen Ansprüchen genügen. Die Götter zufriedenstellen, das ließen sich die Athener so einiges kosten. Erlesene Weine und exquisite Speisen wurden in die Tempel getragen. Die Gebäudeunterhaltung war aufwendig, das Personal teuer und es kostete viel, viel Zeit. Wie viel Lebenszeit, wie viel Energie und Geld geht dabei drauf, wenn Menschen heute ihren Idolen und ihren Idealen folgen? Übrigens, das Wort Idol kommt von griechisch Eidolon, Götzenbild. Wir kennen keine Götzenbilder, aber die Älteren kennen noch so Wandbilder und Standbilder, die für eine Ideologie standen. Ich habe zweimal auf die Einladung mit drauf gemacht. Karl Marx und Friedrich Engels. Thomas Schmidt hat mir gestern ein Foto geschickt. Er war gerade in Chemnitz und stand direkt vorm Nüschel. Kennt ihr den Nüschel? Ja. Sagen die Einheimischen zu der Büste von Karl Marx, die ja in ehemals Karl-Marx-Stadt steht. Wie viele Menschen haben ihr Leben einer Weltanschauung gewidmet, in bestem Glauben, aber haben teilweise sehr viel dafür geopfert, manche auch ihre Familie und ihre Freunde. Und das ist bis heute so. In Russland, in Afghanistan, in Nordkorea, wo eine Ideologie herrscht und Menschen in Beschlag nimmt, ganz für sich haben will. Und auch wunderbare und schöne Ideale wollen ja bedient werden. Wie viele Lasten laden sich Menschen auf, gehen dabei innerlich kaputt, weil sie den guten Idealen anderer gerecht werden wollen, denen der eigenen Eltern zum Beispiel. Wir wollen, dass aus dir was wird. Und das will man dann auch den Eltern beweisen. Oder man will den Sauberkeits- und Ordnungsansprüchen der Eltern genügen oder anderer Menschen. Ich will keinen enttäuschen. Die hat mir so viel Gutes getan, ich stehe in ihrer Schuld. Wer ist möglicherweise beleidigt, wenn er das Gefühl bekommt, dass du ihn zu wenig beachtet hast? Wen musst du bedienen? Wen darfst du auf keinen Fall enttäuschen? Aber es sind nicht nur die Ansprüche anderer, die unsere Kraft und unser Herz so ganz in Beschlag nehmen. Manche laufen einer Idee hinterher, einer Idee von Schönheit zum Beispiel. Wird hier jeden Tag 10.000-fach gezeigt, wie das auszusehen hat, wie du auszusehen hast, damit du einer Idee, einem Ideal entsprichst. Andere streben ihre Idee von Selbstverwirklichung nach. Wieder andere verfolgen eine bestimmte Idee von Freiheit und Abenteuer. Ist es wirklich das, wofür du dein Leben geben willst? Vieles sieht großartig aus, aber letztlich bringt es dir nicht das Leben, sondern bringt dich ums Leben. Manches gebärdet sich auch ganz ungeniert als Ersatzgott in seinem Anspruch. Habt ihr die Werbung gesehen jetzt in Rostock von dem Finanzdienstleister? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Scalable oder Scalable? Scalable, ja. Deine Villa geschehe, auch ohne Vater im Himmel. Das klingt fast wie der alte DDR-Slogan, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Die Ideologien dieser Welt, sie können alle den einen Gott nicht ausstehen und neben sich dulden, egal ob Kommunismus oder Kapitalismus, Nationalismus, Antisemitismus oder wie die Ismen alle heißen. In meinem Gymnasium in Zittau, Christian-Weise-Gymnasium oder auch Johanneum, da gibt es in der großen Aula ein Wandgemälde, das möchte ich euch mal zeigen. ...200 Jahre alt von Anton Dietrich, einem Künstler aus Dresden. Dieses Wandgemälde, 8x6 Meter groß, Paulus auf dem Areopag. Und da oben steht auch geschrieben, ich fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott, diesen nun verkündige ich euch. Zu DDR-Zeiten konnte man das nicht ertragen, dass in der wie hieß das früher? Da hieß nicht Gymnasium, Oberschule? Erweiterte Oberschule, ne? Da hat man in den 60er Jahren einen großen, schweren Vorhang davor gehängt. Und eigentlich gab es auch Leute, die wollten das Gemälde vernichten. Aber irgendein Schlingel hat der UNESCO das gemeldet. Und dann wurde es in so eine Liste eingetragen. Ja, genau. Als schützenswert. Und das konnte man sich dann doch nicht erlauben. Wollte man nicht. Nach der Wende wurde der riesige Vorhang dann abgenommen. Der Lehrer, der damals sich vor allem dafür eingesetzt hatte, dass dieses Gemälde nicht mehr zu sehen war, hat daraufhin gesagt, ich werde diese Schule nie wieder betreten. Jetzt, wo das Gemälde wieder sichtbar ist und wo da von einem Gott die Rede ist. Ja, unter diesem Bild habe ich mein Abitur geschrieben, tatsächlich. Ich finde es sehr klug von den Erbauern des Johanneums in Zittau, gerade an einer Bildungseinrichtung die Dinge gerade zu rücken. Leistung ist gut, Werte sind hoch zu achten, Kunst ist schön, Bildung ist großartig. Aber wo uns die Ideen und Ideale aussaugen und wir an den Ansprüchen anderer zerbrechen, da will sich dir der unbekannte Gott bekannt machen. Er ist immer der Befreier, der Barmherzige und der wahre Schöpfer neuen Lebens. Vielleicht haben die Athener schon geahnt, dass ihre Anbetung der vielen Götter niemals zum Eigentlichen findet. Dass da noch etwas fehlt, dass da einer fehlt. Einer, der ihnen bisher noch unbekannt war, aber der dennoch immer schon da ist. Ein Wesen, eine Kraft, von der alles kommt und zu der alles hingeschaffen ist. Friedrich Nietzsche, der berühmte atheistische Philosoph des 19. Jahrhunderts, auch er kam nie los von dem Gedanken, dass wir unsere Bestimmung erst in Gott finden. Ich mache das sonst nicht, dass ich Gedichte vorlese, aber das möchte ich euch mal vorlesen. Noch einmal, ehe ich weiterziehe und meine Blicke vorwärts sende, heb ich vereinsamt meine Hände zu dir empor, zu dem ich fliehe, dem ich in tiefster Herzenstiefe altäre feierlich Gewalt, dass alle Zeit mich deine Stimme widerriefe. Darauf erglüht tief eingeschrieben das Wort dem unbekannten Gotte. Sein bin ich, ob ich in der Frevlerrotte auch bis zur Stunde bin geblieben. Sein bin ich, und ich fühl die Schlingen, die mich im Kampf da niederziehen. Und mag ich fliehen, mich doch zu seinem Dienste zwingen. Ich will dich kennen, Unbekannter, du tief in meiner Seele, in meine Seele greifender. Mein Leben wie ein Sturm durchschweifender. Du Unfassbarer, mir Verwandter, ich will dich kennen, selbst dir dienen. Friedrich Nietzsche, hätte ich nie gedacht. Was für ein Schmerz und eine Traurigkeit und zugleich eine große Sehnsucht. Da kommt mir das Wort in den Sinn von Jesus, selig sind die geistlich arm, die danach dürsten, dass sie wieder reich beschenkt werden von Gott. Ihnen gehört das Himmelreich. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht nach diesem Unbekannten, die in vielen Menschen schlummert. Sie können es gar nicht artikulieren. Wir haben ein neues Mischpult bekommen. Die Techniker sind noch ganz eifrig dabei gewesen, das vorne richtig in Gang zu setzen. Das wurde am Donnerstag geliefert durch Hermes. Und als die zwei Fahrer hier dann auf dem Hof standen mit ihrem großen LKW, und mir die Kiste übergaben, da fragt der eine mich, was ist denn das hier? Ich sage, ja, wir sind so eine Kirche halt, so eine evangelische Kirchgemeinde. Aha, macht ihr dann so sonntags auch so ein Gebet? Ich sage, ja, machen wir, 10.30 Uhr, wo wohnst denn du? Kannst du vorbeikommen? Naja, ich bin aus Wismar. Aber ich finde das gut, dass ihr das macht, sagt er noch. Ich bin dann reingegangen, habe die Kiste hier hingestellt, dachte, was kann ich dem noch mitgeben, aber da verließen sie schon den Hof. Am selben Tag abends klingelt mein Telefon, ein älterer Mann von der Insel Pöhl ist dran und will mir 7 alte Bibeln verkaufen. Ich sage ihm, naja, wir würden eher neue Bibeln nehmen, die man gut lesen kann, und ich empfehle ihm dann ein Antiquariat, aber er legt nicht auf. Er fängt an zu erzählen von seiner Schwester, die plötzlich morgens nicht mehr aufwachte, von seinen Fragen an das Leben. Viele seiner Freunde sind an Krebs gestorben und er fragt sich, was hat es auf sich mit den ganzen Kriegen, die jetzt wieder toben. Ja, er wäre getauft, aber irgendwann aus der Kirche ausgetreten, wegen der Kirchensteuer. Und dennoch ist eine Sehnsucht da. Und er sagt, manchmal glaube ich, manchmal auch nicht, aber manchmal glaube ich. Ich habe ihm dann noch die Adresse der landeskirchlichen Gemeinschaft Wismar gegeben. Mal sehen, ob er tatsächlich dort auftaucht. Gott ist jedem Menschen nahe, auch denen, die es bisher nicht gewusst haben. Wir haben im Herbst hier einen Glaubenskurs gemacht, den MyLife Workshop. Ein Kurs, der genau davon ausgeht, Gott ist immer schon da. Und jetzt schauen wir uns unser Leben an und gucken, wo er damals schon gewirkt hat, wo er mich geprägt hat, wo er mich getragen hat. In ihm leben, weben und sind wir, so sagt es Paulus. Und er denkt vielleicht dabei auch am Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Egal wo ich hingehe, ich kann eigentlich nicht fliehen von dir. Ich komme nicht los von dir. Letztlich ist der Mensch wie ein Fisch im Wasser. Der Fisch ist vom Wasser umgeben. Es ist ihm eine Selbstverständlichkeit. Er denkt nicht drüber nach, aber zugleich ist das Wasser seine Lebensgrundlage. Die ist ohne Alternative. So lebt der Mensch in Gott und von Gott. Ob er es nun weiß und glaubt oder nicht. Er verdankt sich dem Schöpfer. Er hat ihm das Leben eingehaucht. Und hier wird jetzt etwas gerade gerückt von Paulus. Er sagt, eure Götter, die ihr so sehr verehrt, sie sind Geschöpfe eurer Hände. Die Ideen eurer Gedanken, samt der Tempel, in den diese Götter wohnen. Es sind Bilder, die ihr kunstvoll gebildet habt. Das Bild aber ist immer weniger als sein Meister. Es ist abhängig von seinem Meister. Es muss getragen werden, es muss repariert werden, muss gesäubert werden. Eigentlich habt ihr die Götter nach eurem Bilde gemacht, nach euren Vorstellungen. Die Götter verdanken sich euch. Die Menschen erschufen sich Gott zu ihrem Bilde. Ihr habt ihnen das Leben eingehaucht. Die Ideen und Ideologien, sie sind eure Schöpfung. Sie müssen euch dienen, nicht ihr ihnen. Bei dem unbekannten Gott, den ich euch verkünde, aber ist es genau andersherum. Ihr seid sein Bild. Er hat euch gemacht. Er hat euch das Leben eingehaucht. Paulus sagt sogar, ihr seid von seiner Art, ihr seid mit ihm verwandt. Und er hat auch dich in diese Welt gesetzt, aus diesem Grund, damit du ihn suchst und findest. Damit du ihn suchst und begreifst und wiederfindest, was du verloren hast. Nämlich dein Ursprung, dein Zuhause. Das Verrückte ist nur, wir suchen und ertasten und finden immer nur die Götzenbilder, die wir selbst gemacht haben. Ich halte mich lieber an das, was ich kenne. Mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, meine Frau, meine Kinder. Manche halten sich auch an ihre Brieftasche und manche halten sich auch an ihrer Bierflasche fest. Eigentlich ist das ein trauriges Bild. Das Suchen und Tasten und der Impuls, ich möchte mich irgendwo festhalten, das ist alles richtig. Aber wenn es mich wirklich tragen soll, dann muss es ja verlässlicher sein, als ich es bin. Dann muss es ja größer sein, als ich bin. Dann muss es ja lebendiger sein und wahrhaftiger und vor allem dauerhafter, als ich bin. Was könnte das sein? Wer könnte das sein? Es ist verrückt im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt. Unsere Idole, Ideen, Ideale und Ideologien, sie haben am Ende uns im Griff. Wir müssen sie irgendwie bedienen. Wir bringen dafür ein Opfer ums andere. Das Leben aber zerrinnt uns währenddessen zwischen den Fingern. Wir ertrinken in den Götzen unserer Zeit, hat mir jemand gesagt. Oder ohne seinen Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Der unbekannte Gott müsste sich zeigen, müsste sich uns gegenüber öffnen und die Dinge wieder gerade rücken, die so verrückt sind. Der Urgrund allen Seins, der unbekannte Gott, den viele Menschen erahnen, ohne dass sie es Gott nennen würden. Er ist aus dem Nebel der Geschichte herausgetreten. Er hat sich vorgestellt, bekannt gemacht, offenbart, sagt die Bibel. Er hat sich geöffnet und uns gezeigt, wer er eigentlich ist. Ihr habt es bisher nicht gewusst, sagt Paulus zu den Athenern. Und eure Unwissenheit ist auch nicht eure Schuld. Aber jetzt sage ich es euch. Und jetzt könnt ihr euch nicht mehr herausreden. Der Igel ist kein Igel, sondern in Wahrheit eine abgerissene Bommel. Die Götter sind keine Götter, sondern in Wahrheit das Werk eurer Hände. Die schönsten Ideen und Prinzipien, sie sind Produkte eurer Gedanken und darum sind sie weniger als ihr, nicht mehr. Nur der unbekannte Gott, den du immer schon unbewusst gesucht hast, er ist in Wahrheit der Grund, warum du überhaupt atmest. Die göttliche Energie, die du suchst in der Natur, in den Meditationen, diese Energie ist in Wahrheit eine Person. Eine Person kraftvoll und voller Zuwendungslust, seine Schöpferkraft, hat sogar den Tod besiegt. Und das hat Gott deutlich gemacht, ein für allemal durch einen Mann. Durch ihn will Gott diese kaputte Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Er hat ihn dazu bestimmt, alles zu richten. Richten, das heißt zurechtbringen. Wer ist denn sonst dazu fähig? Dieser Mann müsste wissender sein als Julian Assange. Er müsste noch gütiger sein als Alexander Nawalny. Er müsste auf jeden Fall wahrhaftiger sein als Donald Trump. Vor allem aber müsste er Herr sein über Leben und Tod. Denn spätestens mit dem Tod ist es immer mit unserem Tun und Machen vorbei. Wer dem Tod ein Schnippchen schlagen kann, der hat wahre Schöpferkraft. Der kann wirklich Neues hervorbringen. Alles andere bleibt menschliches Tun, auch wenn es sich noch so großartig gebärdet, Bühnen rockt und Stadien füllt. Es bleibt irdisches, menschliches, vergängliches Tun. Der einzig wahre Gott stellt sich vor in einem Mann und er beglaubigt ihn durch die Auferstehung. Paulus kommt gar nicht mehr dazu, in seiner Rede den Namen dieses einen Mannes zu nennen, Jesus von Nazareth. Denn hier machen jetzt die Leute nicht mehr mit. Bis dahin war das eine schöne Rede, eine inspirierende Rede von einem unbekannten Gott, von unserer spirituellen Suche und so weiter. Aber dass ein getöteter Mensch aus Fleisch und Blut in eine neue Seinsform aufersteht, so ein Quatsch. Sowas brauchen wir nicht. Andere drücken es höflich aus und sagen, lass uns ein anderes Mal mehr darüber hören. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Und das ist zu allen Zeiten so gewesen. Hier scheiden sich die Geister. Kann man nicht auch so religiös sein? Natürlich kann man das. Kann man nicht auch so ein guter Mensch sein? Ja, kann man. Selbstverständlich. Eine Ahnung vom Schöpfer gibt es in allen Kulturen. Aber ich bin froh, dass ich nicht nur eine diffuse Ahnung davon habe, was eine Frau ist, sondern mit meiner Frau verheiratet bin. Und diese Frau hat einen Namen und sie hat eine konkrete Geschichte und ich weiß, dass sie mich liebt, auch wenn ich es nicht verstehe. Diese konkrete Frau hat mein Leben verändert, nicht ein diffuses Wissen über Frauen allgemein. Und so wird auch Gott immer konkret. Gott kann man nicht einfach anschauen, wie ein Gemälde oder eine Skulptur im Museum. Er kommt auf uns zu und er will etwas von uns. Er hat es so gewollt, dass er sich mir und dir vorstellt in Jesus von Nazareth. Das war seine Entscheidung, so wollte er es. Er ist der eine, der den Tod besiegt hat, damit auch ich Ewigkeit habe, schon heute. Er ist der eine, der mich entbindet von der falschen Macht der Idole und Ideale. Er ist der eine, vor dem ich mich am Ende zu verantworten habe. Am Ende habe ich mich nicht zu verantworten vor meinen Eltern oder vor irgendeiner anderen Person, wo ich meine, der bin ich verpflichtet. Er ist der eine, der mein Leben zurechtbringen kann. und der diese Welt zurechtbringen kann. Wenn der Urgrund allen Seins mir so nahe kommt, warum sollte ich das ablehnen? Warum sollte ich mein Leben an Vergängliches hängen? Nur den meisten ist das zu viel. Man müsste ja was ändern. Man müsste ja umkehren, so nennt es Paulus. Einige aber, zum Beispiel eine Damaris und ein Dionysius, der zu diesen Kulturdezernenten gehört, die setzen ihr Vertrauen in das, was sie heute hier gehört haben. Es wird sich nun sehr viel ändern in ihrem Leben. Denn Hinwendung zu Gott heißt immer auch Abkehr von dem, was ich bisher so angehimmelt habe. Manchmal geschieht das auch ganz unfreiwillig. Ein Mann aus dem Iran kommt in eine deutsche Gemeinde. In seiner Heimat war er einmal sehr reich gewesen, aber wegen seines Glaubens hatte er fliehen müssen und damit alles verloren. Als der Pastor das hört, will er ihn bedauern. Aber der Mann erwidert: Aber warum denn? Ich habe doch alles. Ich habe Jesus. Und dazu sagen wir: